Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Eine für Eltern wie für Kinder besonders schwierige Zeit ist die Pubertät. Junge Menschen müssen ihren Platz in der Gesellschaft suchen, sie müssen sich von den Eltern abgrenzen und sie müssen ihre Identität finden. Oft genug flüchten sie sich dann in andere Identitäten und werden hin und her gerissen zwischen realer und digitaler Wirklichkeit. Die virtuellen Welten der Computerspiele stellen eine ständige Versuchung dar, den tatsächlichen Problemen zu entfliehen. Wie kann man Kinder und Jugendliche unterstützen? Dörte Hinrichs stellt neue soziologische und psychotherapeutische Studien vor.
Eine neue Spezies wächst heran, die Liegenden. Verwundert beobachtet ein Vater seinen 18-jährigen Sohn. Er lebt auf dem Sofa, online verbunden mit aller Welt, außer mit seinem Erzeuger. Sein Vater schaut über den Abgrund zwischen den Generationen und fragt sich, wer bin ich und wer ist der Alien dort drüben?
Heißt es über den Roman »Die Liegenden« von Michele Serra, der den Alltag der Digital Natives und die damit verbundene Kluft zur Elterngeneration beschreibt. Fiktion und Wirklichkeit liegen nah beieinander. Die JIMS-Studie, Jugendinformation Multimedia von 2017, hat den Medienumgang von 1200 Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren untersucht. Auf 221 Minuten tägliche Online-Nutzung kamen sie im Durchschnitt. Vera King, Professorin für Soziologie und Sozialpsychologie an der Universität Frankfurt, hat die veränderte Kommunikation durch digitale Medien untersucht und die unwiderstehliche Sogwirkung, die von ihnen auszugehen scheint.
Viele sagen in unserer Studie, die wir gemacht haben am Sigmund-Freud-Institut an der Goethe-Universität mit Jugendlichen, viele sagen, wenn ich morgens aufstehe, mache ich zuallererst mein Handy an und dann geht das quasi den ganzen Tag über bis abends im Bett, bis man einschläft und es ist ein ständiger Begleiter. Das heißt, diese Stundenanzahl ist noch gar nicht mal so markant. Also manchmal hat man den Eindruck, dass eigentlich das Nicht-Online-Sein sowas wie eine Unterbrechung darstellt und nicht umgekehrt.
Seit 2013 haben Vera King und ihr Team intensive qualitative Interviews mit 16- bis 19-Jährigen durchgeführt über deren Selbstdarstellung im Netz. Viele der befragten Jugendlichen verfügten dabei fast schon über unternehmerische Qualitäten. Sie ziehen ständig Bilanz, wie das, was sie an Kommentaren, Fotos und Filmen bei WhatsApp, Instagram oder Snapchat posten, bei anderen ankommt.
Wie ist die Rendite? Wie sind die Followerzahlen? Wie sind die Flammen? Wie sind all die möglichen Varianten von Aufmerksamkeitswährung? Und dann wird das eben genau gecheckt und sehr genau geschaut, wie muss man sich in der Darstellung optimieren, welche Art von Bilder kann man reinstellen. Und auch das erzeugt zum Teil Bedrängnis, weil eben die Jugendlichen dann auch betonen, dass sie das Gefühl haben, dass es so stark auseinanderfällt, die Art, wie sie sich darstellen, im Verhältnis zu dem, wie sie wirklich sind. Und das erzeugt neue Unsicherheit und das kann umso mehr die Bindung an diese Formate nochmal intensivieren. Ja? Wenn man sich unsicher ist seiner selbst, braucht man umso mehr immer wieder Bestätigung.
Wenn du dein wahres Gesicht zeigst, würdest du 10.000 Follower verlieren, brachte eine Jugendliche aus der Studie die Diskrepanz zwischen Schein und Sein und die damit verbundenen Ängste auf den Punkt. Es geht um Anerkennung und Gesehenwerden, um die Sehnsucht nach Verbundenheit. Elementare menschliche Bedürfnisse, die bei der Identitätsentwicklung von Jugendlichen eine große Rolle spielen und die gerade das Internet besonders zu befriedigen scheint. Viele Gedanken von Jugendlichen kreisen um die Fragen:
Wie zeige ich mich richtig? Was zeige ich von mir? Was muss ich auch verbergen? An welcher Stelle ist etwas zu viel gezeigt worden oder das Falsche gezeigt worden? Oder es ist nicht diese Art von Resonanz gekommen, nicht die Art von Anerkennung, die eigentlich angestrebt worden ist. In diesem ganzen Feld ist es zwangsläufig so, dass Schamgefühle wieder stärker ins Zentrum rücken.
Professor Klaus Fröhlich-Gildhoff von der Evangelischen Hochschule Freiburg betont in diesem Zusammenhang die Bedeutung seelischer Stärke und Widerstandskraft in der Welt voller Vielfalt.
Die Medien und die Spiele sprechen sehr das Belohnungssystem an. Also ich mache wenigstens in diesem begrenzten Rahmen deutlich Selbstwirksamkeitserwartungen. Das Problem besteht darin, dass ich mich verlieren kann. Also dass ich in dieser virtuellen Welt oder in der virtuell vermittelten sozialen Welt, dass ich da hängen bleiben kann und dass ich den Kontakt zum Alltag verliere und dass das, was da passiert, mit einer hohen Geschwindigkeit passiert, mit ganz vielen Menschen, die das teilen, was die Kontakte sind, was Selbstinszenierungen sind oder gescheiterte Selbstinszenierungen, dass das dazu führt, dass ich damit heillos überfordert bin.
Doch was hilft Jugendlichen in dieser Situation der Überforderung und Unsicherheit?
Da ist es wichtig, dass ich Ansprechpartner habe. Da ist wichtig, dass ich selber spüre, wenn das zu viel ist. Dass ich selber spüre, wenn ich abhängig werde dadurch. Wir haben eine zunehmende Zahl von medienabhängigen, auch smartphoneabhängigen Jugendlichen.
Es gelte, Kinder und Jugendliche grundsätzlich zu stärken in einer immer offeneren, diffuseren Welt. Nicht nur der Medienwelt, so Fröhlich Gildhoff weiter. Wichtig seien hier außerpersonale und personale Schutzfaktoren.
Auf der außerpersonalen Ebene ist es ganz, ganz wichtig, dass Kinder die Erfahrung machen, da gibt es jemanden für mich, der ist für mich da, der steht zu mir, der nimmt mich wahr, der spiegelt meine Gefühle, der hilft mir, mich selber zu regulieren, aber auch, der setzt mir meinen Möglichkeiten entsprechende Anforderungen, die ich bewältigen kann, der unterstützt mich bei der Bewältigung, der verzeiht mir auch, wenn Fehler passieren. Das ist so der allerwichtigste Schutzfaktor, das zieht sich quer durch die Forschung.
So entsteht eine sichere emotionale Bindung, das Gefühl, gemocht zu werden und einen Wert in der Welt zu haben.
Und auf der personalen Ebene, also auf der Ebene meiner Fähigkeiten, ist es ganz wichtig, dass ich eine angemessene Wahrnehmung meiner selbst habe, dass ich andere Menschen einschätzen kann, dass ich mit meinen Gefühlszuständen umgehen kann, die regulieren kann, dass ich positive Selbstwirksamkeitserwartungen habe, also dass ich so eine grundlegende Überzeugung habe, mein Handeln bewirkt was, und dass ich in der Lage bin, dann, wenn Probleme auftauchen, dass ich diese Probleme bewältigen kann, dass ich die in Ruhe angehe, dass ich die strukturieren kann und auch nach Lösungen suchen kann.
Der Leiter des Freiburger Zentrums für Kinder- und Jugendforschung unterstrich auch, wie wichtig Präventionsarbeit sei. Dabei geht es zum Beispiel um die Vermittlung von methodischen und didaktischen Kompetenzen zur Resilienzförderung, so Klaus Fröhlich Gildhoff.
Wir haben selber in Kindertageseinrichtungen und in Schulen Programme gemacht, wo wir Teams von Lehrerinnen und Teams von pädagogischen Fachkräften in Kitas qualifiziert haben. Zum einen eine entsprechende stärkenorientierte Beziehungsgestaltung umzusetzen, vor allen Dingen aber auch zum anderen, dass sie diese personalen Schutzfaktoren, dass sie da in der Lage sind, das gezielt im Alltag oder mit gezielten Übungen mit Kindern zu stärken. Das macht man am allerbesten, indem man das eigene Handeln auf Video mal aufnimmt und reflektiert. Und das Resultat immer wieder, wir haben das sehr sorgfältig im Kontrollgruppendesign untersucht, da, wo das gut umgesetzt wird, sind die Kinder selbstsicherer, sie sind in sozialen Kontakten besser, das Klima in der Schule verändert sich und sie sind sogar leistungsfähiger.